Hi, hier ist der Bodo und das ist der Abend der Jugend bei Radio Horeb. Heute haben wir ein cooles, ein heißes Thema für euch. Wir sprechen nämlich übers Kiffen. Die neue Bundesregierung hat ja vor, Marihuana zu legalisieren. Und dazu gleich meine Frage an euch da draußen. Hey, ist es okay, als Christ zu kiffen? Schickt mir eure WhatsApp hierher ins Studio als kurze Text- oder als Sprachnachricht. Die Nummer ist 0171 57 53 200. Bin gespannt, was ihr reinschickt, und lasst uns jetzt in die Sendung einsteigen mit Judy Bailey und Bean Getting Stronger. Radio Horeb, Leben mit Gott. Hier ist der Abend der Jugend mit Bodo. Heute geht es ums Kiffen. Beim Kiffen stellt sich ja die Frage, ist Cannabis, dieses Gras, ist das Rauchen von Cannabis einfach ein chilliges Genussmittel oder ein wertvolles Heilmittel oder ist es eine gefährliche Droge? Wie seht ihr das? Ist es okay, als Christ zu kiffen? Unsere WhatsApp-Nummer für diese Sendung 0171 57 53 200. Heute soll es also ums Kiffen gehen, aber auch noch um mehr. Gerade auch im Hinblick darauf, ob es eben sich beim Kiffen vielleicht ja doch um eine Droge handelt, eine gefährliche, schauen wir auch allgemeiner auf das Thema Sucht, Süchte und Abhängigkeiten. Und dazu begrüße ich den Luis Fernando Brass von der Fazenda Bickenried. Hallo Luis.
Hallo, guten. Freue mich, heute hier bei uns zu sein.
Luis, du bist der Leiter der Fazenda in Bickenried. Du bist Brasilianer, 36 Jahre alt, studierter Grafikdesigner. Seit 15 Jahren lebst du in der oder auf der Fazenda. Die Fazenda, das ist ein ehemaliges Rittergut und Bickenried liegt im Allgäu in Süddeutschland. Ja, Luis, erzähl mal, wie bist du denn da hingekommen oder wie wird man da auch Leiter dann dieser Einrichtung?
Also die Fazenda ist eine Gemeinschaft und wir versuchen Menschen zu helfen, die in eine Sucht stecken oder Menschen, die ihre Hoffnung im Leben verloren haben, Menschen, die orientierungslos sind. Und diese Projekte sind in meinem Staat entstanden, in Brasilien, von einem deutschen Priester gegründet. Und ich habe von der Fazenda gehört, aber ich habe immer so, es war immer das Thema so Drogen oder Kriminalität, immer so was heimlich für mich und ich wollte nicht so viel zu tun haben. Bis ich dann mit 17 auch eine starke Depression hatte und durch eine Freundin bin ich auf die Fazenda gekommen. Ne, so. Und ich habe gemerkt, dieses Leben der Fazenda hat mich was Neues gebracht, ne, hat mir einen neuen Lebensstil gezeigt. Und die Menschen, die ich früher Angst hatte, ne, die ich dachte, oh, das sind drogenabhängig und so, das waren die Leute, die mir gezeigt haben, dass es möglich ist, einen neuen Lebensstil zu haben, wo man erfüllt ist. Und so bin ich eingeladen worden, nach Deutschland zu kommen. Bin ich dann, wollte einen Monat hier bleiben nur, aber das war so stark für mich, hat mir so gefallen, dass ich dann entschieden habe, auch hier zu bleiben. Ein Priester hat mir damals gesagt, Luis, mutige Jugendliche machen große Schritte im Leben. Ne? Also, wenn du hier bleibst, lernst du eine neue Sprache, eine neue Kultur. Das hat mich so bewegt, dass ich einfach meine Mutter angerufen habe und habe gesagt, Mama, ich bleibe. Ich weiß nicht, wie das ist. Ich kann die Sprache nicht, aber ich spüre, dass Gott möchte, dass ich bleibe. Und seitdem bin ich hier und versuche, hier zu leben. Heute bin ich der Leiter von der Fazenda in Bickenried und auch von allen Fazendas in Europa. Und das ist auch eine ganz schöne Aufgabe, herausfordernde, aber auch ganz schön.
Und so kann aus einem Monat 15 Jahre und mehr werden, Luis Fernando Brass. Was noch wichtig ist, finde ich auch zu erwähnen, 2018 hast du einen besonderen Schritt gemacht, erzähl den noch.
Genau, also ich habe auf diesem Weg auch entdeckt, dass hier in dieser Gemeinschaft auch meine Berufung steckt, ne? Also dass Gott mich ruft, mein ganzes Leben für ihn zu geben in dieser Gemeinschaft, in der ich auch, ne, auch mich zur Verfügung stellen, auch zu dienen, auch die Menschen zu dienen, die hierher kommen. Ne? Und in 2018 habe ich meine ewige Gelübde gemacht. Und das heißt, also ich habe versprochen, ehelos zu leben und mein ganzes Leben für Gott zu schenken in dieser Gemeinschaft.
Über dieses Thema geweihtes oder gottgeweihtes Leben werden wir den nächsten Abend der Jugend dann in einer Woche haben, also zum eigenen Thema. Du hast ja schon mal einen kleinen Appetitanreger gegeben. Du bist jetzt quasi als Laie, aber eben gottgeweiht in der Gemeinschaft der Versender. Und
Genau.
von daher werden wir natürlich jetzt über dieses Thema, auch wenn wir übers Kiffen dann auch gleich noch sprechen, immer natürlich jetzt schon mit dir reden als jemand, der Leute kennt, bei denen das natürlich auch etwas nicht so gut angeschlagen hat, sage ich mal, die da auch angeschlagen gekommen sind, dann auch auf die Versender. Und wir wollen ja mit euch drüber zum Gespräch kommen. Bei manchen Christen habe ich den Eindruck, die haben da gar keinen, die sagen, ach, das ist eigentlich okay zu kiffen. Ich habe eine erste WhatsApp reingekriegt, die sagt, vielen Dank dafür, die sagt, Kiffen ist für den Christen unnötig, da nur Jesus unsere tiefe Sehnsucht erfüllt. Ich bitte um Gebet und für den Frieden in der Welt und Friede, Verständnis, Liebe in den Familien und Beziehungen. Also noch ein Gebet dazu gefügt, aber jetzt eben gesagt, Kiffen ist für den Christen unnötig, da nur Jesus unsere tiefe Sehnsucht stillt. Luis, kommen wir zum Thema. Ja, aufs Kiffen kommen wir nachher noch zu sprechen. Das, glaube, wir sollten erstmal so ein bisschen den Bogen spannen zum Thema Sucht, Süchte und Abhängigkeiten. Wie wird man anfällig für Süchte?
Ich finde sehr schön auch diese Texte, die du gerade gelesen hast, diese WhatsApp-Nachricht. Weil für mich als Brasilianer, das Wort Sucht hat viel zu tun mit der Sehnsucht. Und ich glaube wirklich so, dass Sucht ist eine große Sehnsucht, die man sich trägt und versucht man mit was anderes zu decken, was nie genug ist. Dann versucht einmal, versucht zweimal und man merkt, also man braucht immer mehr, aber letztendlich wird diese Loch oder diese Sehnsucht nicht erfüllt. Ja, und das ist quasi für mich, also Leute, die diese Sehnsucht nach geliebt zu werden, ne? Leute, die diese Liebe vielleicht zu Hause nicht erfahren haben, Leute, die als Kind vielleicht gelitten haben, Leute, die auch das Gefühl haben, ich gehöre in keine Gruppe, also ich muss wo irgendwo dazu gehören. Ich denke, da sind Leute, die auch, also auch anfällig sind, in der Süchte zu kommen. Also das heißt nicht, dass man unbedingt kommen wird, ne? Man kann auch andere Wege finden. Aber in alle diese Jahre, die ich auf der Versender lebe, begegne ich Menschen, die einfach in sich eine große Sehnsucht in sich trägt. Ne? Und das ist für mich quasi der Hauptpunkt. Also Sucht ist eigentlich nur, also oder die Drogen oder Marihuana oder Handy oder egal was, es ist nur die Spitze von einem großen Eisberg. Ne, die ganz tiefe geht, ne, die so eine Sehnsucht, geliebt zu werden ist. Und da, das denke ich schon, dass das von daher kommt, die Süchte.
Na, Sehnsucht, das kennen wir alle. Das ist tief in uns drin. Wann wird man dann anfällig für so eine Situation, dass man bei einem bestimmten Stoff oder bei einer bestimmten Haltung aus der Sehnsucht eine Sucht wird?
Also normalerweise will man versuchen, irgendwo dazu zu gehören. Also man kennt ja auch von den Drogen. Also man will cool sein, man will auch in der Gruppe dazu gehören. Dann macht man einmal, dann macht man zweimal. Und dann irgendwann merkt man, dass der Körper das braucht unbedingt und das ohne schwierig ist zu leben. Und dann braucht man etwas mehr. Ne? Also, und das geht mit alle Mitte. Nicht nur mit Drogen, also, aber auch mit Handy. Ne? Heute sehen wir diese ganze Instagram Trend da. Also das ist ein sehr gutes Werkzeug. Aber man beginnt so ganz leicht und dann irgendwann merkt man, dass man, keine Ahnung, wie viele Stunden pro Tag einfach nur Bilder schauen von anderen Leuten. Ne? Und so geht es auch mit Drogen, so geht es auch mit Alkohol. Man will auch wo dazu gehören. Und irgendwann wird das, ja, also diese Wünsche, irgendwo dazu zu gehören, wird eine Sucht. Ne? Also das denke ich schon, dass das so ist.
Also Zugehörigkeitsgefühl, cool sein, Identität, Style,
Identität,
sowas.
genau.
Wie ist es mit der Situation? Vielleicht hat man Stress oder man ist traurig, dass man auch vielleicht versucht, etwas zu kompensieren.
Ja, das ist auch eine große. Ich habe vorher mit Marc gesprochen. Ich habe gesagt, ich denke heute unsere Gesellschaft, die ist so. Wir leben eine schwierige Zeit, ne? Und die Gesellschaft versucht alles mit einer leichten, mit etwas leichter zu antworten auf die Probleme, ne? Also Hauptsache, dass man die Probleme nicht konfrontieren. Also wenn ich Stress habe, okay, dann suche ich was dieses Stress einfach deckt, was mir einfach ein gutes Gefühl gibt. Habe ich ein Problem, dann suche ich etwas, was ganz schnell das Problem wegmachen. Aber wir haben verlernt, auch die Probleme zu konfrontieren oder die Frage zu stellen, was ist der Grund, dass ich gerade diesen Stress habe? Was ist der Grund, dass ich gerade auch dieses komische Gefühl in mir habe, diese Traurigkeit oder so? Wir greifen ganz schnell zu einer schnellen Antwort. Und die Drogen ist halt ein Betäubungsmittel, die uns einfach diese Gefühle wegdrückt. Aber das heißt nicht, dass die Gefühle dann ganz weg sind. Ne? Und das ist, das denke ich schon, dass oftmals eine Kompensation ist. Genau, also nicht nur die Drogen, aber auch Essen. Ne? Wie viele Leute kompensieren seinen Frust auch beim Essen oder Sport oder ja, verschiedene andere Sachen, Handys und so weiter. Gell? Und das kann auch ganz schnell kippen, ne? Weil wir als Gesellschaft heute verlernt haben, die Probleme oder die Frage zu stellen, uns selber die Frage zu stellen, woher kommt das Problem? Was ist das eigentlich, das in mir jetzt schreit oder mir dieses komische Gefühl gibt?
Eine WhatsApp ist reingekommen. Tamara schreibt, Sucht bedeutet für mich auch irgendwie Suche. Das ist das, was du auch gerade beschrieben hast, aber finde es gut, dass Tamara das auch nochmal von diesem Wortspiel her so nochmal vertieft. Ja, man ist auf der Suche nach sich selber, nach Gemeinschaft, nach einem Sinn und greift dann da zur Droge. Ihr habt auf eurer Homepage so eine Wortkombination Sucht, Droge, Depression. Kannst du da was dazu sagen? Wie hängt das zusammen?
Ja, weil die Versehende, wir sind eine Gemeinschaft nicht nur für Menschen mit Drogenproblemen, sondern mit verschiedenen Art von Süchte und auch Leute mit Depressionen, Leute auch, die den Sinn verloren haben, leben, Leute, die einfach keine Hoffnung haben. Und wir versuchen auch die Leute, die hier kommen, einfach einen neuen Lebensstil zu zeigen. So, wir sind da nicht, um den Sucht zu heilen und zu sagen, nee, jetzt wirst du keine Drogen mehr nehmen, nur die Drogen wegzunehmen. Wir sind da, um den Menschen einen neuen Lebensstil zu zeigen, weil wir glauben, dass durch ein Leben in Gemeinschaft, durch das Leben mit dem Evangelium jeden Tag und durch auch die Arbeit, ne, und das, was wir auch das Evangelium in Tat umsetzen können, dass wir diesen neuen Lebensstil haben, die uns erfüllt, ne? Wo wir auch die Gegenwart auch Gott spüren und die uns auch trägt danach. Ne? Weil ich kenne viele Leute, die an der Klinik waren und die sagen, okay, da war ich drei Monate habe ich ohne Drogen gelebt, aber mein Leben war das gleiche und ich habe nicht so diesen neuen Lebensstil gelernt. Und das geht für alle Leute, ne, die süchtig sind, aber die auch Depressionen und Hoffnungslosigkeit haben. Deswegen haben wir auf der Homepage, dass man weiß, dass nicht nur für Drogenabhängige ist.
Okay, wir haben gerade gehört, Sucht hat viel mit Sehnsucht zu tun. Ich habe ein Lied rausgesucht von Conny Reusch, This is my desire. This is my desire. Desire, Sehnsucht als ja, ein Thema, was uns alle angeht, was aber auch ein Öffner ist eben für das Thema Sucht und Süchte und Abhängigkeiten. Das ist unser heutiges Thema im Abend der Jugend. Ich bin Bodo. Mein Gesprächsgast ist der Luis Fernando Brás von der Fazenda Beaconried. Er ist dort der Leiter. Und Luis, lass uns mal noch jetzt weitersprechen. Wenn es dann so gekommen ist, dass jemand in Süchten drin steckt, ja, wie geht es da jemandem?
Also, Bodo, ich würde an dieser Stelle jemanden fragen, der wirklich auch drin war. Und weil es viel leichter ist, auch dass die Person auch spricht, wie ihm damit gegangen ist. Und ich glaube, da haben wir auch jemanden auch hier dabei, gell?
Ja, wir haben noch den Marc mit dabei, der auch bei euch auf der Fazenda in Beaconried dabei ist. Er ist jetzt auch zugeschaltet dort per Telefon. Hallo Marc.
Hallo, Bodo.
Hallo. Du erzähl mal jetzt von deiner Geschichte, wie du zur Fazenda gekommen bist und dann aber auch natürlich diese Frage, wie geht's jemandem, der in Süchten drin steckt?
Ja, wie geht's einem, der in Süchten drin steckt? Das ist eine gute Frage. Also das sind verschiedene Phasen. Also ich sag mal so, es wurde ja schon gesagt, Leute, die anfangen mit Drogen, sind meistens irgendwie auf der Suche oder kompensieren etwas. In meinem Fall war es mein Selbstwertgefühl, was halt nicht so groß war. Und ich habe eben gemerkt, Mensch, wenn du jetzt da was nimmst, boah, dann funktioniert das ja alles, ne? Boah, super. Dann machst du das nochmal und nochmal. Ja, ne? Und dann kannst du auch schon ohne nicht mehr normal irgendwie dich unterhalten oder halt. Ja, auf Partys war das dann auch, ne? Genau, und das war bei mir mit 18 Jahren ging das richtig los. Auch mit dem Kiffen fing das an und dann bin ich aber auch gleich zum Heroin gesprungen und ja, habe dann eigentlich jetzt bin ich 41, bis vor anderthalb Jahren dann Drogen genommen und wie gesagt, am Anfang ist es so, das bringt natürlich auch irgendwo Spaß und funktioniert, sonst wird das ja auch keiner machen, ne? Wenn das alles so furchtbar wäre. Genau, und dann, wenn man sich dran gewöhnt und nicht mehr ohne kann, man merkt natürlich auch zum Beispiel die Leute, mit denen man dann, wo das alles so funktioniert, wenn du die Droge nicht nimmst, dann irgendwie weißt du gar nicht mehr, was du reden sollst und fühlst dich unsicher und das ist einfach alles schrecklich. Also brauchst du im Prinzip diese Droge, um normal zu sein im Endeffekt. Das ist gar nicht mehr so irgendwann, dass du das nimmst, um irgendwie was zu erleben oder so, sondern brauchst das wirklich, um dich halt nicht schlecht zu fühlen. Ne? Genau, also und dann musst du natürlich das auch besorgen, das kostet ja auch alles Geld. Ne? Das ist ja das Problem und illegal ist es auch noch. Und das bedeutet natürlich, das versteckst du ja vor deiner Familie, vor deinen Freunden. Genau. Und du musst das Geld irgendwie besorgen und ein Job reicht da nicht aus. Also du brauchst da wirklich viel, viel Geld. Ich glaube, ich habe am Ende so 300-400 Euro nur für Drogen gebraucht am Tag. Also das musst du
am Tag
herholen.
Wow.
Ja, genau, am Tag. Minimum, ja. Genau, und das habe ich mir dann natürlich, Job verlierst du natürlich auch irgendwann, weil ist ja nicht zuverlässig und so weiter, ne? Und dann fängst du an, natürlich kriminell zu werden. Dann bin ich in die falschen Kreise gekommen. Genau, bin dann auch im Gefängnis gewesen kurz. Gott sei Dank nur ganz kurz, aber das hat dann gereicht, um zu überlegen, ob man das unbedingt irgendwie länger möchte, weil das ist klar, wenn es so weitergeht, dann, also gibt es eigentlich, wenn du Drogen nimmst, gibt es drei Wege irgendwie. Entweder du landest in der Psychiatrie, du stirbst oder landest im Gefängnis, so, ne? Oder du schaffst es halt, das nicht mehr zu nehmen. Also im Endeffekt ist es ein großes, großes Elend und das Problem ist einfach, du weißt, wenn du diese Droge nimmst, dann ist das Elend ein Stück weit weg und das ist einfach dieser Kreislauf, weshalb das auch so schwierig ist, aufzuhören. Du nimmst halt auch viel in Kauf dafür und naja, wie gesagt, die körperliche Gesundheit ist dann auch irgendwann nicht mehr so gut. Also man sieht dann auch irgendwann nicht mehr gut aus und wird natürlich dann erst recht aus der Gesellschaft verstoßen. Also im Endeffekt, das Ergebnis ist dann eigentlich das, was man überhaupt nicht wollte. Am Anfang, ne? Und ja, gut, wie war das bei mir? Ich bin eigentlich schon länger auf der Suche so nach Gott gewesen, auf verschiedenen Wegen. Ich hatte es mal mit Buddhismus ein bisschen probiert und musste dann aber auch gleich, also ziemlich schnell merken, dass das eigentlich nicht so, also dass ich das nicht wirklich glauben kann. Und dann bin ich zum Christentum gekommen. Meine Eltern sind evangelisch, ich bin dann irgendwann konvertiert zum Katholizismus und habe auch katholisch geheiratet und habe das immer so für mich gemacht, aber das war halt auch nichts Ganzes, weil erstens habe ich dann auch noch Drogen genommen und ja, das ohne Gemeinschaft, ohne, Jesus sagt ja, wer zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, das war halt einfach nicht. Ich habe dann viele Bücher gelesen, viel Wissen angeeignet, Irgendwann habe ich einfach diese Entscheidung getroffen, so, also jetzt ist der Zeitpunkt, damit aufzuhören. So, sonst musst du dich da ganz hingeben und dann wirst du auch wahrscheinlich daran sterben und das wird wahrscheinlich gar nicht so lange dauern. Und mir war zwar immer bewusst, dass ich diese Entscheidung irgendwann treffen werde, habe es halt vor mir hingeschoben und dann habe ich ganz bewusst gesagt, so, jetzt hörst du damit auf. Und dann habe ich mich bei dem Louis gemeldet, per E-Mail, weiß ich noch genau. Und habe dann dieses Abenteuer sozusagen gewagt. Genau, und jetzt bin ich seit anderthalb Jahren, fast anderthalb Jahren hier. Genau, und für mich ist das so eine Gnade gewesen, was ich hier kennengelernt habe. Einfach auch, dass Jesus in der Mitte ist, das ist eine komplett andere Erfahrung, als wenn man jetzt intellektuell sich viel Wissen reinzieht, viel Bücher liest. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, das wirklich zu spüren und geliebt zu werden, weiter zu lieben. Und vor allen Dingen, das Wichtigste ist, glaube ich, für einen Drogenabhängigen, dass er merkt, dass er geliebt wird, so wie er halt ist. Und dass er nicht irgendwas braucht, um, wie gesagt, was zu kompensieren. Und das ist einfach ein total schönes Erlebnis, was auch ein bisschen dauert, bis man das annimmt, natürlich, weil man das ja auch anders gewohnt ist. Und das kann ja nicht sein, dass die mich tatsächlich annehmen. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Ne? Genau. Ja, so fühlt man sich eigentlich, ne? So bin ich hierher gekommen und ich bin immer noch da und ich bleibe auch hier, ja, genau.
Wie lange warst du Christ und hast noch Drogen genommen?
Ich schätze mal so 10 Jahre.
Wow.
10 Jahre, ja, genau. 10 Jahre.
Ich denke, da steckt einiges drin. Das ist ja dann wie ein Doppelleben.
Ja, ich hatte ja nicht wirklich mit Christen zu tun, deswegen das war jetzt nicht so schwierig. Ich habe das, ja, ich bin dann zwar in die Kirche gegangen, aber ich kannte halt keine Christen wirklich.
Okay.
So. Und das hat dann halt für mich ganz gut funktioniert, aber hat es halt dann doch nicht. Ne? Also, genau, das merke ich jetzt natürlich erst, dass das ein Unterschied wie Tag und Nacht ist. Tatsächlich eine
Ja.
Beziehung mit Gott zu haben.
Marc, du hast
Nicht nur
erzählt, da darf ich noch nachfragen, dass am Anfang war ja der Spaß an der Droge, dann hat man sie gebraucht, dass es dann irgendwie einen Normalzustand gibt. Was ist aber quasi, wenn die Wirkung der Droge aussetzt? Wie geht's einem da?
Also es gibt da ja große Unterschiede bei Cannabis oder so, dann ist die Wirkung einfach vorbei und vielleicht, ja, also so schlimm ist das dann nicht. Da kann man schon ganz gut noch mit umgehen, aber jetzt so Opiate oder Heroin, dann hast du ja wirklich körperliche Schmerzen richtig. Also dann bist du wirklich richtig krank. Und also das ist wirklich, kann auch lebensgefährlich sein tatsächlich, wenn du das lang machst. Also das ist schon so, dass du das dann haben musst und auch wirklich Sachen machst, die du normalerweise nicht tun würdest, einfach nur um diese Schmerzen zu beenden. Ja, genau.
Du hast gesagt, dass du mit Cannabis angefangen hast und relativ schnell dann auch zu Heroin gekommen bist. Ist das, das muss ja nicht sein. Wenn du jetzt gerade sagst, also Cannabis ist jetzt nicht so schlimm von der Wirkung, zumindest aus deiner
Ja.
Erfahrung her, dann könnte man sagen, ist es mit der Legalisierung, die ja gerade ansteht, ja eigentlich kein Thema.
Ja, also ich finde nicht, dass von der Wirkung, ganz ehrlich, also mir hat es einfach nicht gefallen. Das war einfach nicht mein Ding. Das im Endeffekt finde ich persönlich, Cannabis ist die stärkste Droge, die es überhaupt gibt von der Wirkung. Ne? Weil du bist komplett bei dir, merkst nichts mehr, kriegst nichts mehr wirklich mit, dir ist alles egal. So. Und das hat mir einfach nicht gefallen, deswegen habe ich dann was anderes probiert, aber. Also das wird schon sehr unterschätzt, Cannabis. Es wird sehr, sehr unterschätzt. Gerade bei jungen Leuten, ach, das ist nicht so schlimm, das macht sowieso jeder. Ja, das mag ja sein, aber das Problem ist auch nicht das Cannabis. Das Problem ist tatsächlich die Menschen, warum sie es dann nehmen. Ne? Warum würde man so ein Gefühl haben wollen? Das ist halt, was man sich fragen muss. Will man das genießen? Will man. Ich weiß, eigentlich kann man eine Leerheit genießen, das ist halt auch nochmal die Frage. Braucht man das? Also als Christ ist das sehr fragwürdig, ob man das eigentlich. Das ist kontraproduktiv.
Ja.
Total kontraproduktiv.
Aber jetzt sind wir mitten im Thema drin und jetzt kommen WhatsApps rein und jetzt gebe ich mal, lasst euch offen, wer darauf auch eingehen möchte. Eine WhatsApp ist gekommen, die schreibt oder er schreibt, ich bin mir nicht so sicher, ob es wirklich schlimmer ist, mal einen durchzuziehen, statt sich die Kante zu geben. Gott schaut auf das Herz und ich glaube, das warum ich etwas mache, ist für ihn viel schwerwiegender als das Was. Eine Frage jetzt an euch. Wo liegt für euch der Unterschied am Alkohol und am Cannabiskonsum?
Für mich gar kein Unterschied.
Für dich, Marc, kein Unterschied?
Überhaupt kein Unterschied. Nur, dass das eine legal ist und das andere. Und das Alkohol macht die Gesundheit schneller kaputt.
Ja,
und beides ist eine Droge, die man eigentlich nicht braucht. Ne?
Und bald soll ja Cannabis legal sein, also dann ist es wirklich auf einer Ebene vergleichbar. Ja.
Ja.
Luis?
Also ich habe auch viele Leute kennengelernt, die Alkoholiker sind und die haben auch eine große Schwierigkeit, viel mehr als jemand, der heroinabhängig ist, danach ganz sauber zu sein. Also großer Teil von den Rückfällen, die passiert, das sind mit Leuten, die Alkoholprobleme haben. Und ich denke, also Alkohol und Cannabis, das ist einfach die Tür, die man öffnet für was ganz Großes. Also das ist nur der Anfang. Und danach kommt alles andere dazu. Ja, und ich denke schon, dass Gott uns einen Verstand und ein Gewissen gegeben hat, dass wir den benutzen, ne? Dass wir da auch, also Gott will, dass wir auch nüchtern sind und die Gefühle auch nüchtern wahrnehmen. Also ich glaube nicht, dass Gott uns Betäubung gegeben hat, dass wir da einfach die Gefühle einfach unterdrücken können und so. Ne? Und da sehe ich, wie viele Leute leiden und weil die denken, das ist harmlos. Das ist kein Problem. Und so beginnt man, und besonders die anfällig sind, ne, so für so eine Süchte, die auch vieles in seine persönliche Geschichte mit sich tragen und danach nicht mehr rauskommen können. Es gibt Leute, die zum Beispiel Alkohol trinken können und die wissen auch, wo die Grenze ist und die trinken nicht mehr. Aber es gibt viele, und besonders auch bei Jugendlichen, die auch das nicht, die keine Grenze kennen. Und auch bei Cannabis ist halt so, ist der Beginn. Irgendwann wird Cannabis nicht mehr genug sein. Dann braucht man was anderes. Ne? Mhm. Und die lange Zeit Nutzung von Cannabis, also ich habe auch viele damit begleitet, da gibt auch sehr viele psychische Schaden auch. Gell? Also da ist auch ganz stark zu sehen.
Also auch die Langzeitwirkung, wenn man es länger konsumiert. Wir haben noch eine WhatsApp. Ich finde es prima, dass ihr eure WhatsApps reinschickt und da durchaus mit unterschiedlichen Ansichten. Ein junger Mann, 18, schreibt: Hallo, ich habe kein Problem mit dem Kiffen. Man kann von Cannabis nicht körperlich abhängig werden, in Klammer anders als bei Alkohol. Die Abhängigkeit hat in den allermeisten Fällen etwas mit der psychischen Verfassung des Konsumenten zu tun. Wie vorhin Tamara schon geschrieben hat, psychische Sucht hat oft etwas mit der Suche nach etwas und Unzufriedenheit zu tun. Die meisten Süchtigen kiffen, um der Realität zu entfliehen. Doch das hat wenig mit Cannabis an sich zu tun. Es ist nur ein Stoff, Mittel von vielen. Hier wäre Aufklärung, Hilfe und vor allem Unterstützung nötig. Meiner Meinung nach muss man bei allem ein Maß kennen. Ab und zu kiffen, in Klammer aus Spaß und nicht um beispielsweise Probleme zu verdrängen, in Klammer zu, ist okay. Doch wenn es außer Kontrolle gerät und man es als Mittel konsumiert, um der Realität zu entfliehen, wird es zum Problem. Jakob, 18 Jahre alt. Was meint ihr dazu?
Ja, also das ist immer so eine Sache. Ich glaube, mit 18 habe ich das auch sehr ähnlich gedacht, aber das ist für mich heutzutage so, als wenn ich sage, ach, weißt du was, er ist ein feiner Kerl, er schlägt seine Frau nur zweimal die Woche. So, das ist, ja, also Drogen sind halt Drogen und man kann natürlich, also der Teufel arbeitet ja so, was er einem gibt, das funktioniert und das funktioniert gut. So, aber du musst dafür was geben, der saugt dir die Seele aus und das ist auch bei Cannabis so. Und bei Cannabis ist es besonders schlimm, weil Cannabis ist ja kein Problem, das gibt's überall, das ist ja Natur. Ja, natürlich, Gott hat auch Cannabis geschaffen, aber der hat das nicht dafür geschaffen. Es gibt auch viele medizinische Zwecke davon. Dieses CBD, was es gibt, das ist wirklich super, das hilft wirklich vielen Leuten. Aber das ist einfach ein ganz anderes Verhalten, um das zu genießen. Das ist einfach sehr gefährlich. Man öffnet einfach dem Teufel die Tür. So, und ich kann nur sagen, ich wäre so froh, wenn ich das alles nicht probiert hätte. Ich meine, klar, natürlich hat man auch Spaß, aber man kann auch anders Spaß haben. Und wenn man Cannabis geraucht hat, dann ist man definitiv nicht offen für eine Anbetung oder für ein wirkliches Gespräch mit Gott. Das ist, man dämpft alles. Man braucht es ja auch gar nicht mehr. Man ist ja in seinem Lehrraum irgendwie. Und das ist einfach schade, weil Gefühle, die sind so wichtig und so gut auch, kann man, man muss einfach, man wächst ja auch nicht, wenn es einem nicht mal schlägt. Man muss ja ab und zu irgendwie schlechte Gefühle haben. Wenn man die wegdrückt, dann wächst man halt nicht, ne? Und irgendwann ist man dann wie bei mir 40 und muss das alles neu lernen, ne? Und das ist halt einfach, ich kann es einfach nur empfehlen, das nicht zu tun. Also das ist, es lohnt sich einfach nicht. Und auch gut, Alkohol, das ist in unserer Gesellschaft natürlich so, dass das normal ist. Und ja, gut, es können auch Leute ab und zu mal einen kiffen, aber wir wissen ja nicht, ob das so bleibt. Das ist das. Die Leute, die man sieht, wie geht es denen 3 Jahre später? Das wissen wir ja. Ich kenne auch viele Leute, die am Wochenende sich mal eine Nase Koks ziehen. Ja, die kriegen das gut hin. Ja, ich habe das auch mal gut hingekriegt. Ja. Und das ist halt das, was einem keiner erzählt. Wie lange geht das gut?
Wow. Aber ich würde es schon unterscheiden, also nicht, du hast am Anfang so ein Beispiel genannt von körperlicher Gewalt. Das würde ich also nochmal, also das würde ich wegschieben davon. Das sind verschiedene Dinge, die man da jetzt sagt. Also wenn man jemand seine Frau schlägt, das ist ein ganz anderes Thema. Das lassen wir lieber mal außen
Natürlich, ich
vor.
meine,
Ja.
ja.
Du hast gerade CBD angesprochen, kommt gleich eine Rückfrage. Was ist mit dem CBD-Öl aus der Apotheke? Du hast es angesprochen, das ist ein Heilmittel, das tut vielen Menschen gut.
Das ist super, da ist man auch nicht betäubt von. Das merkt man gar nicht. Das ist wirklich, also das funktioniert bei vielen Leuten. Für viele Sachen. Für
Ich
viele
habe
Sachen.
gerade kürzlich im Fernsehen eine Sendung gesehen, wo es auch darum ging, und da war quasi der Verkäufer von Cannabis, der hat sich dann so dargestellt, als ob er der richtige Mensch ist, der da beurteilen kann, wenn er sieht, ah, das tut meinem Gegenüber, dem ich das verkaufen möchte, sollte, dem tut es nicht gut, dann verkaufe ich dem das nicht. Aber wenn ich das Gefühl habe, dem kann ich das gut verkaufen oder dem tut es vielleicht auch gesundheitlich gut, dann mache ich das natürlich. Also das fand ich hochinteressant, dass da plötzlich, es kommt der Kunde, der möchte das haben, und jetzt der Verkäufer, der kommt da in eine ganz interessante Position, dass er da mitentscheiden könnte, was tut dem meinem Kunden gut oder nicht gut. Aber das ist ja vielleicht auch eine Überforderung oder vielleicht auch too much für das Business, weil man will ja eigentlich auch was verkaufen.
Das glaube ich auch. Ich wollte zuerst, wo du einfach die Jugendlichen danken für die ganzen Fragen und Kommentare, die sie schicken. Weil es ist auch ganz wichtig, dass man auch, dass wir auch darüber reden. Ne? Also ich denke, heutzutage wird man ganz schnell auch in eine oder extreme Position oder andere extreme Position. Und ich finde es sehr schön, dass man auch einfach Aufklärung. Dass man einfach, das sind verschiedene Erfahrungen, ne? Also und das, was wir heute hier machen, ist einfach die Erfahrung erzählen von den Leuten, die halt ja damit gelitten haben, ne? Und Gott sei Dank versuchen die, ein neues Lebensstil zu finden. Das finde ich sehr, sehr schön, einfach, dass die Jugendlichen einfach auch schreiben. Aber von der Frage, die du gemacht hast, ne, ich denke, es geht auch und im Business, ne? Also ich komme aus Brasilien und da merkt man auch, dass viele Leute das nutzen und denken auch, ah, das ist ganz gut so und da kann ich auch entscheiden, ob das gut ist oder nicht. Aber eigentlich geht es um das Geld. Also da kann sage ich von der Erfahrung, die ich gemacht habe, ne? Und es geht selten die Menschen, und das wird oft mal nicht geschaut.
Ihr hört den Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Ich bin Bodo. Ich bin im Gespräch mit Luis und mit Marc von der Fazenda in Bickenried. Wir sind hier richtig heiß im Thema drin. Und ich gönne uns mal eine kleine Pause, dass wir das ein bisschen sacken lassen können, weil da war jetzt ganz schön viel Tobak drin. Also wird man jetzt sagen von der deutschen Sprache her. Von daher, ja. Lass uns ein bisschen ausklingen. Wenn ihr noch WhatsApps reinschicken wollt, gerne. Die WhatsApp-Nummer ist 0171 57 53 200. Wir stellen euch die Frage: Ist es okay, als Christ zu kiffen? Brother Isaiah mit Stronghold Sunshine hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Ich bin Bodo. Unser heutiges Thema: Sucht, Süchte, Abhängigkeiten und alles auch im Blick zu dem gerade Thema, was viele interessiert oder angeht, mit der anstehenden Legalisierung von Cannabis. Ist es ja ein nettes Genussmittel, macht man sich eine schöne Zeit. Es hat auch diese heilsame Wirkung, die wir schon angesprochen haben in der Sendung. Oder ist es eben auch eine gefährliche Droge? Ich finde es super, dass ihr eure WhatsApps reinschickt als Sprachnachricht oder als Textnachricht. Bisher sind lauter Textnachrichten gekommen. Was aber gut ist, kann ich es vorlesen. Die Nummer für eure WhatsApps ist 0171 57 53 200. Ich bin der Bodo und ich bin im Gespräch mit Louis und mit dem Marc. Ich darf die nächste WhatsApp vorlesen. Es geht hier um das Thema Jugendliche. Kiffen ist absolut nicht ungefährlich für Jugendliche, sagt der Schreiber oder die Schreiberin. Ein Schreiber, Frank. Kiffen macht Verklebungen im Gehirn, was man bei Dauerkiffern durchaus feststellen kann. Man verblödet und wird langsamer im Denken. Da ist das Thema Maßhalten. Er spricht von Dauerkiffern, also dass eine Verblödung und eine Verlangsamung im Denken passiert. Jetzt nochmal zu den Jugendlichen. Bei Jugendlichen, also bei allen, wo das Gehirn noch nicht ausgereift ist, kann Kiffen eine Psychose auslösen. Die Statistiken sind da ganz eindeutig. Eine Psychose ist eine ernste psychische Erkrankung, aus der man vielleicht nie wieder rauskommt. Es gibt, laut Frank, genügend Beispiele. Louis, was sagst du dazu?
Wie ich schon vorher gesagt habe, ich bin seit 15 Jahren auf der Versende und habe auch viele Jugendlichen begleitet und viele Familien auch begleiten, wo der große Teil, die hier gekommen sind, die manche, die nur gekifft haben und keine andere Drogen genommen haben, aber die auch unter einer Psychose gelitten haben. Und das durch viele Gespräche, auch mit vielen Ärzten, und viele sagen, das ist eine Auslösung von den Kiffen. Also da kann ich dem Frank 100% sagen, dass also von der Erfahrung, die ich gemacht habe, da waren immer Leute, die auch gekifft haben, die dann auch eine Psychose hatten. Ne? Und das ist schon traurig auch zu sehen, ne? Also wenn junge Leute, die einfach ein ganzes Leben vor sich haben und weil die da den Kontrolle verloren haben oder dass die einfach eine psychische Krankheit bekommen, die dann also oftmals keine Heilung mehr hat, ne? Und das ist schon schwierig und schon traurig zu sehen, ja.
Frank schreibt noch einen zweiten Teil und den können wir, glaube ich, von Marc beantworten lassen. Kiffen ist keine Konfliktbewältigung, fühlt sich aber so an. Egal, was man erlebt hat, traurig, wütend, enttäuscht, wie enttäuscht man ist, nach einem Joint scheint die Welt in Ordnung. Verarbeitet wird aber nichts, man bleibt einfach nur hängen. Man lernt also nicht mit Stress, Konflikten oder Enttäuschungen umzugehen, sondern verändert einfach nur auf Knopfdruck die schlechten Gefühle durch Cannabis eben. Marc? Ja,
also da kann ich Ihnen völlig recht geben. Ich habe das früher immer so beschrieben, wenn man eigentlich jede Droge nimmt. Man muss das so vorstellen, dass man hat jetzt ein Problem, ja, und dann steht man vor so einer Mauer. Und wenn man dann diese Droge nimmt, ja, dann hebt man so ein bisschen ab und kann über die Mauer rüberschauen. Also zumindest man denkt, dass es geht einem in dem Moment besser auf jeden Fall oder man verdrängt das Problem. Sondern das Problem ist, wenn die Wirkung dann nachlässt, ja, dann ist die Mauer ja immer noch da. Ne? Das ist das Problem. Und dann oftmals ist dann der Wunsch, einfach diese Droge zu nehmen, weil man eben dieses Problem nicht sehen möchte und schon gar nicht verarbeiten. Also dazu kommt es ja gar nicht, wenn man es verdrängt. Ne? Das ist ja nichts anderes wie etwas verdrängen, kann man so sagen. Eine Droge wird dafür benutzt, um ein Problem beiseite zu schieben und es einfach sehr gut wegzupacken. So kann man das schon ganz klar sagen. Ja, bin ich absolut der Meinung.
Sven schreibt, ich möchte mich dem letzten WhatsApper anschließen. Jetzt weiß ich nicht mehr, welcher WhatsApper das war, wann das genau reinkam. Aber es geht weniger um das, was konsumiert wird, sondern das Warum. Wenn man genauer schaut, findet eine Betäubung in unserer Gesellschaft im großen Stil statt. Handykonsum, Serien im TV, Facebook, Es geht immer mehr um Abtauchen aus dieser Welt. Wenn wir den Grund dafür finden, wird das Suchtproblem nicht verschwinden, aber doch geringer. Das finde ich jetzt nochmal ein interessanter Punkt. Also er sagt, es wird so, dass man zumindest mal analysiert, was ist eigentlich in unserer Gesellschaft los, dass man sich so ins Abtauchen bewegen möchte.
Ich finde sehr, sehr schön. Danke auch für diese Nachricht. Ich denke, da liegt das ganze Problem. Also statt die ganze Regierung von vielen Ländern einfach nur diese Diskussion führen, ob das man legalisiert oder nicht legalisiert, sollte man einfach diskutieren, wie man also den Sinn wieder schenkt, auch für die Gesellschaft, ne? Also für die Jugendlichen, für die Familien. Also was kann man tun, um diese Leute einfach einen neuen Sinn zu geben, einen neuen Lebensstil, eine neue Perspektive zu geben. Ne? Und ich denke auch, also die Gesellschaft wird heute einfach betäubt von vielen, also jetzt nicht nur die Drogen in sich, sondern so viele andere Sachen. So viele andere Sachen. Und also es gibt Familien, die nicht mehr reden miteinander, sondern nur per WhatsApp. Oder jeder liked die Fotos von den anderen bei Instagram, aber die können nicht mehr miteinander reden. Und das ist für mich die Frage, also was können wir als Gesellschaft anbieten, wo die Menschen wieder Hoffnung, wieder Sinn finden in ihrem Leben? Da bin ich total einverstanden.
Jetzt noch wieder eine WhatsApp in eine andere Richtung. Ich frage mich, warum Gott Rauschmittel erschaffen hat, wenn wir sie nicht konsumieren dürfen.
Jesus, also darf ich antworten?
Ja, aber da kommt noch ein bisschen was dazu. Jesus hat auch Alkohol getrunken. Er hat sogar in der Geschichte von Kana eine große Menge Wasser in Wein verwandelt und ihn den Menschen gegeben. Wohlgemerkt war das sein erstes Wunder. Und Alkohol ist ja bewiesenermaßen die gefährlichste Droge von allen, in Klammern, dass es wirklich war. Also sollte es bei den ungefährlichen Drogen eigentlich noch akzeptabler sein und es ist aus seiner Sicht sogar in gewisser Weise natürlich, Drogen zu konsumieren. Er spricht von Rehe-Essen oder auch zumindest in kleineren Mengen sich an giftigen Pilzen zu berauschen. Da geht bei mir eine Alarmglocke hoch, weil ich einen kenne, der sich daran versucht hat und da nicht mehr rausgekommen ist. Aber wenn das gelingt, dass man es in kleineren Mengen macht, also jetzt nochmal eine Form von Droge, die er hier ins Spiel bringt. Louis, du wolltest gar sagen, warum hat Gott Rauschmittel erschaffen, wenn wir sie nicht konsumieren dürfen?
Also ich denke, jede Sache, die hat seinen Zweck. Ne? Also zum Beispiel die Cannabis, wir sehen auch, dass in manche Medikamente auch drin sind und so. Und das ist gut für die Gesundheit. Aber das Problem ist der Missbrauch von alles. Und das ist, also ich denke, diese Geschichte fangen wir an bei Garten Eden auch. Ne? Also warum hat Gott auch diese Baum erschaffen, wenn wir keinen essen dürfen? Ne? Weil er uns die Menschen diese Freiheit gegeben hat. Aber wir schaffen oder wir können oftmals mit der Freiheit nicht umgehen und wir missbrauchen. Und in den meisten Fällen wir missbrauchen diese Freiheit, die Gott uns gibt. Ne? Und so geht auch mit der ganzen Drogen. Ne? Weil jeder kann auch schön reden, aber letztendlich missbrauchen wir das, was der Naturgesetz entspricht. Ne? So, und das ist dann wir mit unserer Freiheit machen wir das ganze Gegenteil, was Gott auch am Anfang im Ursprung gedacht hat. Mhm. So ist ein bisschen, was ich denke.
Vielleicht noch jetzt ein wichtiger Punkt, der an dem Markt vielleicht nochmal, weil wenn man jetzt mal tatsächlich drinsteckt in diesen Süchten, und du hast es vorher schon mal angerissen bei deinem Zeugnis, was hilft einem tatsächlich dann aus der Sucht rauszukommen? Braucht man da dann auch, also du hast gesagt, dieses Setting von der Versender war gut. Und was ist es dann dort? Ist es der starke Wille, den man dann einfach braucht, um da rauszukommen? Sind es die Regeln, die da sind? Ist es eine Gegenwart Gottes, die da hilft? Was würdest du sagen? Was hat dir dann letztlich herausgeholfen?
Also das Erste ist natürlich, dass man eine Entscheidung treffen muss. Und das muss eine klare Entscheidung sein. Wenn man die nicht trifft, dann kann man auch hierher kommen und es macht vielleicht überhaupt gar nichts. Oder zumindest wird man nach dem Jahr wieder gehen und eventuell dann wieder Drogen nehmen. Also man muss schon ganz klar erstmal bereit dazu sein. Also wenn ich das 10 Jahre vorher gemacht hätte, dann hätte mir das, glaube ich, nicht so viel genützt. Kann ich mir gut vorstellen. Dann wäre ich vielleicht auch gar nicht geblieben. Also kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Man muss erstens bereit, das muss der richtige Zeitpunkt für einen sein. Das entscheidet man natürlich selber. Oder der liebe Gott, wie man das auch immer möchte. Was mir dann geholfen hat. Also gut, ich hatte auch, natürlich war ich auch immer noch auf der Suche und habe natürlich gedacht, wow, super, das ist eine christliche Gemeinschaft und eine Drogentherapie. Sei das ist ja Wahnsinn. Dann bin ich dahin und ja, also im Prinzip, man merkt oft gar nicht, dass das eine Drogentherapie ist. Das ist wirklich, man lebt hier in einer Gemeinschaft, wie eigentlich auch jede andere christliche Gemeinschaft. Und wir haben halt diese drei Säulen. Ich glaube, der hat das auch schon erwähnt. Also Arbeit, Spiritualität und Gemeinschaft eben. Und das ist einfach total wichtig, weil das, wenn man jetzt, also im Fall, ich glaube, ich habe 28 Jahre lang, wie gesagt, jeden Tag Drogen genommen. Man hat ja das alles gar nicht mehr. Man hat erstens meistens keine Arbeit mehr. Ich habe ab und zu mal gearbeitet, aber das war mir Stress wie alles andere. Und Gemeinschaft sowieso nicht, weil man lebt nur für sich. Man nimmt andere Menschen aus, man ist kriminell. Es geht einfach nur noch darum. So, und wenn man dann unter Versender ist, man ist erstens die Arbeit, die stärkt das Selbstbewusstsein. Man merkt, man kann was, man ist was wert. Das ist wichtig, dass man einfach auch lernt, man ist wertvoll, ohne jetzt zu funktionieren oder mit seinen Macken. Und das lernt man da eben. Okay. Also im Endeffekt, man wird halt geliebt, ne? Und wenn man geliebt wird, dann, das ist ja, Gott ist ja Liebe, ne? Und dann wächst man eben. Und unser Konzept ist halt auch so, dass man die Liebe dann eben auch zurückgibt. Und indem man die Früchte sieht von den Leuten, die neuen kommen, das ist so wahnsinnig befriedigend. Das macht einen so unglaublich glücklich. Also ich glaube, das ist auch wirklich Gott, der einen da heilt, ne? Also natürlich mit dem Mittun von einem selber, klar, man muss immer selber, man wird gefragt, er kommt immer an und dann muss man sich selber entscheiden, ob man das macht oder ob man das ablehnt. Aber im Großen und Ganzen ist das einfach der Weg hier, ne?
Sagt Marc, und er hat selber dort die Therapie miterlebt, hat dort Gemeinschaft gefunden und ist dabei geblieben. Gesagt, mir ist so wichtig, dann bin ich da weiter bei der Versender dabei. Ja, Luis, vielleicht noch ein Abschlussgedanke von deiner Seite, jetzt gerade auch zu diesem Thema, wie man dann tatsächlich frei werden kann.
Also dieser Satz, den der Priester mir gesagt hat, das hat mich sehr geprägt bis heute. Also mutige Jugendlichen machen große Schritte im Leben. Ne? Und ich denke, diese Schritt, diese Entscheidung, vielleicht nicht in die gleiche Welt zu gehen, ne? Also die Gesellschaft jetzt anbieten, sondern anders auch zu leben und zu zeigen, dass das geht auch so. Also diese Mut, das macht uns frei. Ne? Also weil es eine Freiheit, die Welt uns nicht geben kann. Das kann nur Gott geben. Ne? Und ich finde es sehr interessant, ne? Weil viele Leute fragen auch, die sehen die Jungs hier auf der Versende. Die können nicht vorstellen, dass einer zum Beispiel im Gefängnis war und das andere, keine Ahnung, wie viel gedealt hat oder so. Die fragen, was ist euer Geheimnis? Ne? Unser Geheimnis ist, dass wir das Wort Gottes umsetzen. Und ich denke, wenn jeder, ne, den Mut hätte, das Wort Gottes umzusetzen, zu leben, ne, da wird man erfüllt. Ne? Weil das Wort ist Gott. Ne? Also, und das erfüllt uns. Und da brauchen wir keine Betäubungsmittel, kein Rauschmittel, sondern wir sind auf dem Weg mit ihm, ne? Und das ist was frei macht, ne? Was uns also dieses Gefühl von Freiheit auch gibt.
Ich nehme für mich mit, es ist ein Spiel mit dem Feuer, sich so auf so ein Gras, auf so ein Cannabis einzulassen. Und genau. Also wenn man das wirklich schafft, da Maß zu halten, und wirklich, das muss ein ziemliches Maß sein. Man ist das Einstiegsalter muss relativ spät sein, habe ich rausgehört. Es ist kann hilfreich sein für Medizin, aber es sprechen doch auch viele Punkte, die warnend auf jeden Fall sind, oder die sagen, die schon auch wissen, was draus kommen kann, vor allem wenn es ein dauerhafter Konsum ist, was es an Persönlichkeit verändert. Jetzt haben wir die verschiedensten Drogen durchgesprochen. Ja, ich glaube, so können wir es mal stehen lassen. Es ist, glaube ich, angekommen, wie gefährlich das Ganze sein kann. Und wenn mir jemand sagt, ich nehme mir die Freiheit, das zu machen, dann muss es in einer ganz leichten Ebene sein. Ich nehme mal nochmal das Wort Spiel mit dem Feuer. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Luis und Marc, ich danke euch ganz herzlich für unser Gespräch, fürs
danke
Zeugnis
dir.
Und für das, was ihr auch jetzt an fachmännischem Rat beigebracht habt. Vielen Dank.
Danke dir. Und ich lade auch die Leute ein, uns kennenzulernen und auch zu sehen, wie wir leben. Jetzt, also leider in der Corona-Zeit, ist unser Café zu, aber sonst haben wir jeden Sonntag auch unser Hochcafé. Wir hoffen, dass im Sommer wieder öffnen können. Und da freuen wir uns immer auf eine gute Begegnung, ein gutes Gespräch. Mhm. Und ja, jedes herzlich eingeladen.
Versender Bickenried. Einfach googeln, Versender Bickenried oder Ecosian, dann kriegt ihr, könnt ihr die Homepage sehen, was die Gemeinschaft dort auch noch anbietet. Kaffee und was weiß ich alles. Ja? Vielen Dank, Marc und Luis.
Danke dir.
Tschüss.
Born to be free von Mariah Peters hier beim Abend der Jugend. Ich bin Bodo und es passt wunderbar zu diesem Thema Sucht, Süchte, Abhängigkeiten. Denn man sehnt sich ja nach Freiheit, man will frei sein und man nimmt sich die Freiheit, irgendwas zu konsumieren und landet dann, wenn man Pech hat, beim Spiel mit dem Feuer in Unfreiheit. Und dann hat man die Freiheit zum Vorwand genommen, um sich so sein eigenes Leben einzurichten. Aber das ist dann eigentlich nicht mehr die Freiheit, von der zum Beispiel Mariah Peters hier gesungen hat. Ich spiele euch gleich jetzt einen Impuls vor von Diakon Martin Bader, der sich zurzeit über die Gleichnisse Jesu Gedanken macht und dieses Gleichnis, das er gleich euch vorstellt, vom guten Hirten auch auslegt in Richtung Sucht.
Eines der schönsten Bilder, die uns Jesus anbietet, um uns zu erklären oder deutlich zu machen, wer er für uns ist, das ist, wie ich finde, das Bild vom guten Hirten, so wie es uns zum Beispiel in Johannes 10 angeboten wird, wo Jesus sagt, ich bin der gute Hirt, ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben hin für die Schafe. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind, auch sie muss ich führen und sie werden auf meine Stimme hören, dann wird es nur eine Herde geben und einen Hirten. Deshalb liebt mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe, um es wieder zu nehmen. Ich finde, in diesen Sätzen kommt sehr, sehr tiefgründig zum Ausdruck, wie Jesus für uns ist, wer Jesus für uns sein möchte, nämlich wie ein guter Hirte. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist doch kindlicher Glaube. Da fallen uns vielleicht so Bilder ein, die vielleicht in unserem Kinderzimmer mal gehangen haben, wo Jesus abgebildet ist als eben dieser gute Hirte, der vielleicht ein Schaf auf dem Schoß hält und die Hand darüber hält, vielleicht mit einem Hirtenstab in der Hand, mit einem kitschigen Sonnenuntergang im Hintergrund und dahinter noch viele andere Schafe, die da weiden. Ein Bild, das zum Beispiel in meinem Zimmer früher hing und was mich aber immer auch sehr angesprochen hat, auch schon als Kind, das stimmt. Aber die Tiefe, die wirkliche Tiefe dieses Bildes des guten Hirten wird oft deutlich, wenn ich zum Beispiel Menschen beerdige, was ich in letzter Zeit doch sehr häufig tue. Dann bete ich unter anderem auch regelmäßig den Psalm 23, wo eben auch von diesem Hirten die Rede ist und der eben diesen Menschen, der da vielleicht gestorben ist, wo wir die Hoffnung haben, dass er diesen Menschen jetzt zum Ruheplatz am Wasser geführt hat, wo es ihm gut geht, wo er aufatmen kann, wo er ja die ganze Fülle der Gnade Gottes für sich genießen kann, wie es dann auch heißt, du füllst mir reichlich den Becher, du salbst mein Haupt mit Öl. Wo deutlich wird, dass wir den Glauben haben, dass dieser Hirte uns nicht nur beschützt, sondern auch führt, durch das Leben führt und einmal dorthin führt, wo es dann wirklich kein Leid mehr gibt, sondern nur noch Frieden und die Fülle der göttlichen Gnade, die wir glauben. Ein anderer Aspekt, der aber auch noch wichtig ist, ist, dass dieses Bild vom guten Hirten, und das, denke ich mir, ist das, was für uns, die wir im Leben stehen, das Wichtigste ist, dass dieser gute Hirte nicht nur die Schafe weidet auf einer Wiese, sie beieinander hält, zusammenhält und sie führt, bis sie dann mal irgendwann auf der ewigen Wiese weiden können, sondern dass dieser Hirte auch diesen Schafen nachgeht. Und dass dieser Hirte wirklich, wie es auch an anderer Stelle heißt, die 99 zurücklässt, um das eine zu suchen. Und das, finde ich, hat eine wirkliche Sprengkraft, dieses Bild. Dass dieser Hirte eben dafür Sorge trägt, dass keiner verloren geht. Und dann gibt es ja auch vielleicht Bilder, die ihr kennt, wo sich ein Schaf so in Dornen verfangen hat und nicht mehr vorwärts und nicht mehr rückwärts weiß. Und wo dann der gute Hirte kommt, es befreit und behutsam auf seinen Händen zurück zur Weide trägt. Und ich glaube, das ist ein Bild, was uns nochmal deutlich machen kann, wie die Liebe Gottes auch durch Jesus Christus für uns wirkt. Und wie diese Liebe Gottes für uns immer da ist, immer zur Verfügung steht. Dass es eben nichts gibt in unserem Leben, was so schlimm ist, dass dieser Hirte die Suche abbricht. Oder dieser Hirte sagt, nein, diesem Schaf gehe ich nicht nach. Sondern man kann sogar sagen, je tiefer die Verstrickung ist, je weiter das Schaf sich von der Herde entfernt hat, je dunkler der Weg, je steiniger der Weg geworden ist, umso mehr gibt der gute Hirte nicht auf, bis er das Schaf gefunden hat und es zurückträgt, behutsam auf seinen Arm, wie es dann auch heißt. Kann es ein wunderschöneres, ein besseres und ein tiefgründigeres Bild geben, um deutlich zu machen, wie die Liebe Gottes für uns funktioniert? Und wer kann so etwas am ehesten auch bestätigen? Genau die Menschen, die vielleicht genau so eine Erfahrung gemacht haben, die sie verstrickt haben in ihrem Leben, in Schuld, Sünde, in Abhängigkeiten jeder Art, sei es körperliche Abhängigkeit, sei es seelische Abhängigkeit, sei es ja Verstocktheit des Herzens, was auch immer. Es gibt nichts, was dieser gute Hirte ja nicht verwandeln kann. Er geht uns nach. Er will, dass wir zurückkommen, dass wir umkehren und dass wir den Weg auch wiederfinden. Und das ist, glaube ich, nochmal etwas ganz Entscheidendes. Es gibt ja auch Menschen gerade, wir haben es auch in dieser Sendung gehört, die durch Sucht so in sich gefangen sind, dass sie gar nicht wissen, wie sie umkehren sollen. Dass sie vielleicht umkehren möchten, dass sie diesen Weg des Heils gehen möchten, aber es gar nicht können, weil sie eben verstrickt sind in Sucht und Abhängigkeit. Gerade diesen Menschen will sich der Herr immer wieder neu anbieten. Vielleicht kann uns gerade dieses Bild neu motivieren und anregen, innerlich auch anrühren, berühren, dass wir auch neu ja Hoffnung, Mut, Zuversicht auch für unser Leben schöpfen können. Egal, wie dunkel es vielleicht im Moment gerade um uns herum ist und in uns ist, dass wir darauf vertrauen können, dass der gute Hirte nicht aufgibt, bis er uns gefunden hat, um uns dann ja auf seinen Armen zurück zur Weide und zur Herde zu bringen. Ja, lassen wir uns davon neu erfüllen, auch mit Zuversicht, Glaube und Hoffnung.
Danke an Diakon Martin Bader aus Mülheim an der Ruhr für diese Auslegung des Gleichnisses Jesu vom guten Hirten. Ja, auch eine Hilfe, wie man als Hilfe, wie man aus Suchtabhängigkeiten, Süchten herausfinden kann, indem man die Liebe Gottes erfährt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart bei dieser Sendung. Ihr könnt auf unserer Homepage horeb.org oder in der Radio Horeb App die Sendung dann auch nachhören. Und ja, schön, dass ihr bei Radio Horeb dabei seid.